In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier. Und heute habe ich als Gast Anke Benrath bei mir, eine liebe Kollegin, die Stand heute, wo wir aufnehmen, noch genau eine Woche im Dienst ist und dann in Pension geht. Und deshalb eine kleine Rücktrittsfolge über das gesamte Berufsleben als Staatsanwältin. Herzlich willkommen, Anke.
Ich danke dir.
Da wir ja sowieso hauptsächlich irgendwie biografisch heute unterwegs sein werden, stell dich bitte erstmal kurz vor und dann haben wir einen Ansatzpunkt, um die einzelnen Stationen nochmal durchzugehen und die ganzen Fragen zu klären.
Ja, das mache ich doch gern. Also ich heiße, wie gesagt, Anke Benrath, stamme ursprünglich aus dem Rheinland, wie man vielleicht auch ab und zu hört. Ich kann meine Heimat da nicht ganz verhehlen. Ich bin seit 1992 am 2. November ganz genau hier in die Berliner Staatsanwaltschaft eingetreten. Und zuvor Studium Referendariat, wie wir es alle tun. Bei mir war es ein bisschen bunter. Ich habe 3 Universitäten besucht, von Münster über Lausanne ging es dann zum ersten Examen nach Freiburg. Zur Referendarzeit wieder ein Wechsel, dann schon mal in die Heimat. Im OLG-Bezirk Düsseldorf habe ich dann das zweite Examen gemacht. Nach einem Kurzausflug nach Bad Kreuznach, der beruflich bedingt meinem Mann geschuldet war, und ein Ausleihen der Referendarzeit praktisch in Bad Kreuznach nach sich zog für die Wahlstation, war ich dort und habe die Spezialzuständigkeit für Weinstrafrecht kennengelernt, was auch sehr, sehr spannend war. Und nach dem zweiten Examen war es dann so, dass man, ich wollte Staatsanwältin werden und ich wollte eigentlich auch nur Staatsanwältin werden. Ich hatte das geringe Problem, dass ich nicht die entsprechenden Examen hatte. Und es war 92, die Mauer war gefallen und Berlin, wie ich hörte, suchte Staatsanwälte. Und so bin ich mit meiner Bewerbungsmappe unter dem Arm nach Berlin gefahren. Und als ich aus Berlin wieder wegfuhr, hatte ich einen Job.
Und der Mann musste dann diesmal mit?
Der Mann musste damals mit. Und das war zu der Zeit, kann man sich vielleicht heute nicht mehr vorstellen, eine Zeit gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Das war nicht üblich, dass der Mann der Frau folgt. Und es ging dann wirklich über Diskussionen, so nach dem Motto, ich suche mir ein anderes Institut. Mein Mann ist auch Jurist, ist aber ja banktätig und damals noch im Trainee. Und ja, man wollte ihn überall hinschicken, aber nicht nach Berlin. Aber letztendlich mit viel Durchsetzungskraft und dem Hinweis darauf, dass die Bank ihm nie so viel zahlen könnte, wie seine Frau da nach Hause bringt, hat es dann geklappt. Und so haben wir beide am 1. November 92 hier angefangen. Er als Filialleiter einer Filiale in Pankow, auch Aufbauhilfe Ost, sag ich mal, und ich hier bei der Staatsanwaltschaft.
Und Weinrecht hatte ich dann nie verlassen. Also es fasziniert mich deshalb, also ich habe in Mainz studiert und da ist dann tatsächlich der einzige Lehrstuhl für Weinrecht. Also ich jetzt auch ein Semester lang studiert habe, was sich in vielen Weinproben mit dem emeritierten Professor abends erschöpft hat, hauptsächlich, oder wo man da mal so pseudomäßig sich die Etiketten ein bisschen näher angeguckt hat. Aber eines meiner Lieblingsrechtsgebiete kommt viel zu kurz.
In der Tat, aber es reicht ja eine Fachstaatsanwaltschaft dafür. Also so breit ist das Rechtsgebiet nicht. Aber
in breit
der
ist Tat, schön, ja.
In der Tat war es spannend und auch ganz lustig.
Warum wolltest du denn Staatsanwältin werden?
Ich wollte Staatsanwältin werden, weil mir im Studium einerseits das Strafrecht am meisten Spaß gemacht hat. Auch die Kriminologie und der Strafvollzug waren damals schon meine Wahlfächer. Ich liebe am Strafrecht, dass es ein Rechtsgebiet ist, was sehr nah am Menschen ist. Ich habe nie verstanden, wie man sich zivilrechtlich über 52 Euro streiten kann. Zivilrecht war für mich immer eher etwas für Buchhalterseelen und die habe ich nicht. Ich bin eher derjenige oder diejenige, die für Recht und Ordnung im Gerichtssaal kämpft. Die Idee hatte ich immer und ich glaube, das habe ich auch 33 Jahre ganz vernünftig gemacht.
Du planst jetzt aber auch nach den 33 Jahren mit der Pensionierung wieder zurück ins Rheinland zu gehen. Also insofern ja eine relativ lange Zeit hier in Berlin, aber warum konnte dich die Stadt jetzt nicht überzeugen oder halten? Was hat denn dieses Rheinland, von dem ihr immer alle redet?
Ich glaube, je älter man wird, desto mehr merkt man, wo man seine Wurzeln hat. Ich hatte 33 Jahre hier in dieser Stadt, die toll waren, die nicht immer toll waren, aber durch die Bank war es eine tolle Zeit hier. Unser Sohn ist hier groß geworden, der einzige Berliner in dieser Familie. Und Ich habe aber, muss ich zugeben, bis ins Tiefste meinen Frieden mit dieser Stadt nie gemacht. Ich bin hier hingekommen, weil ich diese Tätigkeit hier aufgenommen habe und das auch gerne. Und es würde ich auch nicht einen Tag bereuen. Aber wenn ich jetzt in eine Lebensphase eintrete, die mir zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, frei zu wählen, wo ich leben möchte, das hat man nicht im Studium, das hat man nicht bei der Berufswahl, das hat man jetzt bei Eintritt des Ruhestands. Und wenn ich es mir frei wählen kann, dann ist es halt das Rheinland. Die Mentalität ist mir deutlich näher. Und ich freue mich drauf, mal abgesehen davon, dass ich noch beide Eltern habe, was auch sehr erstaunlich ist in diesem Alter. Aber meine Eltern sind 92 und 87 Jahre alt und beide noch fit und freuen sich drauf, dass die Tochter, die einzige Tochter, dann nach vielen Jahren doch wieder zurückkommt.
Da wir hier nur akustisch unterwegs sind, wollte ich nur auch mal kurz unterstreichen, was für ein breites Grinsen bei und dann ist es halt das Rheinland auf dem Gesicht zu sehen war. Wie fühlt sich denn jetzt diese letzte Woche an? Ist das jetzt nur die Vorfreude aufs Rheinland und endlich Berlin hinter sich lassen zu können oder ist gerade jobmäßig, ist es auch ein bisschen gruselig, ein bisschen Sorge vor dem, was kommt?
Nein, Sorge nicht. Was einen natürlich umtreibt, da mache ich gar keinen Hehl draus, ist ein gerüttelt Maß an Wehmut. Ich habe unglaublich gerne diese Tätigkeit ausgeübt. Ich war mit Herz und Seele Staatsanwältin und das bleibt man natürlich auch im Herzen. Und ich glaube, niemand kann sagen, oh, nein, sagen wir mal so, wenn man sagt, oh, ich bin froh, dass alles vorbei war, hat man vorher irgendwas falsch gemacht. Ich glaube, dass beides mitschwingt. Einerseits die Vorfreude auf die Freiheit, auf endlich machen können, wozu man nie Zeit hatte. Da gibt es einiges. Zum anderen die Wehmut, hier liebe Kollegen zurückzulassen in allen Altersklassen, das möchte ich betonen. Also mir war es immer wichtig, dass man vernetzt ist in allen Altersklassen. Und ich habe eben, noch keine Stunde her, meine Robe im Sitzungsdienst abgegeben und habe gesagt, sie mögen irgendwelchen Referendaren zu Ausbildungszwecken gerne dienen. Und ich finde das Gefühl ganz schön, dass von Frau Benrath irgendwas hier in Berlin bleibt, in der Staatsanwaltschaft und sei es nur die Robe. Ich habe am Montag meine letzte Sitzung gehabt und das war in der Tat ein Moment, wo ich gedacht habe, wie schade, weil als Sitzungsvertreter zu agieren, war mir immer eine große Freude. Und da war die Wehmut eigentlich am größten. Nichtsdestotrotz, es ist jetzt entschieden und ich gehe ein bisschen vorzeitig und ich freue mich auch drauf.
Aber du hast den Montag nicht dazu genutzt, um zu filibustern, also wie im amerikanischen Kongress quasi so eine Endlosrede von mehreren Stunden zu halten, um den Zeitpunkt der Entscheidung herauszuzögern, wie es nur geht.
Nein, aber das war nie meine Art. Effektive Strafverfolgung ist mir immer ein Anliegen.
Dann springen wir mal zurück. 1. November 1992.
Zweiter, erster war Feiertag in Nordrhein-Westfalen und ich musste noch nicht arbeiten.
Weil es auch in Berlin Feiertag? Mm-mm.
Deswegen.
Das heißt, du bist schon mit einem Tag Verspätung hier aufgestanden.
Genau.
Ja. Auch schön. Okay, also 2. November 1992. Nachdem du dich entschuldigt hattest, dass du leider 24 Stunden Verspätung hattest, wie war denn das Ankommen und der Einstieg? Auch jetzt sozusagen gerade im Vergleich sozusagen, wie sich die Behörde jetzt gewandelt hat. Was für eine Behörde hast du vorgefunden?
Also die Begrüßung in der Behördenleitung das erste Mal in diesem Zimmer da oben war wahnsinnig aufregend, dann sehr, sehr freundlich und man teilte mir mit, ich würde in eine allgemeine Abteilung kommen und wies mir dann das Zimmer zu meinem Gegenzeichner, der Abteilungsleiter damals, und der sagte, ach je, schon wieder jemanden mit den schlechten Examen.
Da war der Ton gesetzt.
Da war der Ton gesetzt. Ich übernahm damals, das kann man sich nach heutiger Zeit gar nicht mehr vorstellen, ein völlig verrotztes Dezernat mit 382 offenen Verfahren und 72 Zwölfmonatsverfahren.
Selbst unter heutigen Maßstäben viel wäre und damals ungefähr das, ja, hochgerechnet war ungefähr das Sechsfache von dem, was das Dezernat normalerweise hätte haben sollen.
Es war die Höchststrafe und 12-Monatsverfahren. Es herrschte in der Behörde damals ein sehr, sehr strenger Ton. 12-Monatsverfahren waren ausgesprochen ungern gesehen. Heute sieht man sie auch nicht gerne, aber damals war das schon etwas, wo man dran gemessen wurde. Ich konnte da gar nichts für und versank natürlich in den ersten 3 Wochen in Resten. Und nach 3 Wochen sagte mir mein Gegenzeichner, haben Sie sich schon mal überlegt, ob das der richtige Beruf für Sie ist? Es war ein Freitagnachmittag, ich werde das nie vergessen. Ich bin nach Hause gegangen und über das Wochenende hat mein Mann mich wieder aufgerichtet. Und am Montagmorgen bin ich zu dem Gegenzeichner ins Zimmer gegangen und habe ihm gesagt, ich habe das Wochenende drüber nachgedacht. Ich bin sicher, dass es der richtige Beruf für mich ist. Und ich denke, wenn wir beide unser Bestes tun, kriegen wir das auch hin.
Wie war die Reaktion?
Die Reaktion war, ab da lief's. Und er hat mich dann durchaus unterstützt. Ich hatte den großen Vorteil, ich hatte einen sehr lieben Kollegen im Zimmer, der 2 Jahre länger da war als ich und ein alter Hase. Ansonsten war die Situation ja damals wie heute. Wir hatten wahnsinnig viele junge Kollegen, die sich gegenseitig mehr oder weniger ausbildeten. Aber der Kollege, der mit mir im Zimmer saß, hat mich auch unglaublich unterstützt und dem verdanke ich ganz viel. Und vielleicht hätte ich die Sache eher früher hingeschmissen. Man muss dazu sagen, ich war damals Mutter eines 2-Jährigen und meine Lebensplanung war so, dass ich das Kind haben wollte, bevor ich in den Beruf starte. Und dann sah es halt so aus, dass ich halt bis um 4 hier gesessen habe, dann den Rest meiner Akten mitgenommen habe und ab 8, wenn das Kind im Bett war, bis weit nach Mitternacht meine Akten bearbeitet habe. So waren die ersten, ich sag mal, 1,5 Jahre.
Wie lange war es denn in der allgemeinen Abteilung?
Ziemlich genau 1,5 Jahre. Ich habe mich dann, ich sag mal, sehr frühzeitig umgetan. Die Vernetzung mit den anderen jungen Kollegen war natürlich da. Und mich zog es dann in die Jugend. Und ich fand das Jugendstrafrecht damals vielleicht auch als junge Mutter sehr spannend und hatte auch im Studium Jugendstrafrecht schon auch im Wahlfach gemacht und habe dann mal laut gegeben, dass ich mir vorstellen könnte, in die Jugend zu gehen. Und das wurde mir dann zumindest von meinem damaligen Abteilungsleiter und auch vom Hauptabteilungsleiter ein bisschen übel genommen, weil ich damit auch die Hauptabteilung wechselte. Aber am 1. Januar 1994 wechselte ich dann, also es waren 14 Monate, wenn ich das richtig rechne, in die Jugendabteilung. Und da bin ich dann auch sehr lange geblieben, insgesamt fast 11 Jahre.
Und abgesehen davon lernt man ja auch mit der Zeit in dieser Behörde, Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter sind nie begeistert, wenn man die Abteilung wechselt.
Das ist richtig, nur damals wusste ich das in dem Maße nicht.
Und umgekehrt, wenn sie begeistert sind, sollte einem das auch zu denken geben.
Genau.
11 Jahre Jugend und also der andere große Block in deiner Berufstätigkeit waren die Sexualdelikte.
Ja, da wechselte ich dann im Sommer 2006 hin. Die Hauptabteilung blieb dieselbe, aber ich wechselte in die Abteilung für Sexualstrafrecht, die zu diesem Zeitpunkt dann aufgestockt wurde. Früher war es ja so, dass in den Jugendabteilungen auch die Missbrauchssachen bearbeitet wurden. Und das war deswegen, weil auch die vom Jugendrichter bzw. vor der Jugendkammer verhandelt werden. Von daher hatte ich durchaus Erfahrung nach 11 Jahren Jugend mit, ich sag mal, belastenden Verfahren. Und als ich dann in die Vergewaltigungsabteilung wechselte, wurde der Zuschnitt erneuert und man nahm auch die Missbrauchsverfahren in die Sexualstrafrechtsabteilung. Und von daher nahm ich meine Missbrauchsverfahren mit und kriegte die Vergewaltigungsverfahren dazu. Hinzu kam die Kinderpornografie, ein sehr, sehr belastender Bereich, wie ich bis heute finde. Und dann hatte ich das Sexualstrafrecht insgesamt zu bearbeiten. Und das habe ich dann weitere 10 Jahre gemacht.
Auch eine lange Zeit und auch ja, wahrscheinlich eine belastende Zeit.
Ja, das sagen immer alle und alle sagen, oh, wie hast du das denn durchgehalten? Ich glaube, in die Sexualstrafrechtsabteilung sollte man nicht unbedingt als Berufsanfänger wechseln. Das wäre so ein Rat an die jüngere Generation. Man braucht schon ein bisschen, ich sag mal, Lebenserfahrung. Man braucht ein bisschen innere Standfestigkeit, die man als Berufsanfänger naturgemäß in dem Maße nicht hat. Und man braucht, glaube ich, eine ganz stabile Persönlichkeit grundsätzlich, um auch diese Dinge hinter sich lassen zu können und die Bürotür zumachen zu können und sagen so, und jetzt denke ich da nicht mehr drüber nach. Das gelingt nicht immer, will ich gar keinen Hehl draus machen, gerade wenn man in Hauptverhandlungen sitzt, die über mehrere Tage gehen. Und da ist es gut, wenn man ein Umfeld hat, wo man auch ab und zu sich auskotzen kann, wenn ich mal so wirklich dieses Wort bemühen darf. Das muss man dann. Auf der anderen Seite habe ich die Erfahrung gemacht, zumindest in meiner Zeit im Sexualstrafrecht, waren wir ein sehr, sehr eingeschworener Haufen von Kollegen und Kolleginnen, die jeden Tag um 3 Uhr eine Kaffeerunde absolvierten. Und diese Kaffeerunde, ich möchte jetzt mal sagen, war nie ganz jugendfrei. Jeder erzählte im Zweifel von Verfahren, die ihn gerade belasteten, fragte die anderen nach seiner Meinung. Man hat ja gerade im Sexualstrafrecht, im Missbrauchsbereich ganz oft die Problematik, dass man eine ganz schwierige Beweislage hat. Wir haben keine Tatzeugen in aller Regel, sondern nur den Täter und das Opfer. Und man muss schon ein Gespür dafür entwickeln. Ich sag mal, wem man glaubt letztendlich. Machen wir uns nichts vor. Wir haben auch in dem Bereich viele, viele Fälle, wo sich irgendwann rausstellt, da war schlichtweg nichts dran. Ich erinnere nur an so Dinge wie Herrn Kachelmann, das ist nicht in Berlin gelaufen, aber Fälle dieser Qualität sind auch in der Vergewaltigungsabteilung oft. Und die andererseits dann auch durchaus entlastend sind. Aber dazu schulen, sehr genau hinzusehen. Weil, machen wir uns nichts vor, das sind Tatvorwürfe, die Existenzen zerstören. Und von daher muss man da sehr sensibel mit umgehen und großes Augenmerk drauf richten und sich auch jeden Tag der Verantwortung klar sein, die man da trägt. Und da tut es gut, einen Kollegenkreis zu haben, mit dem man solche Fälle diskutieren kann. Und das war für mich eine ausgesprochen spannende und prägende Zeit. Und es klingt immer ein bisschen blöde, aber ich habe das ausgesprochen gerne gemacht. Insbesondere auch die Zusammenarbeit mit dem Fachkommissariat. Sehr, sehr gute Leute, die da aussagepsychologisch geschult sind. Und das war mir ganz oft eine Freude. Und wenn man dann Fälle zu Ende gebracht hat, dann war es auch so, dass man da mal ein Bier trank zusammen und sagte, haben wir gut gemacht.
Was meinst du denn mit der inneren Standhaftigkeit, die man als junge Staatsanwältin, junger Staatsanwalt doch nicht hat und die man erst lernen muss?
Dass man eine professionelle Distanz zu seinen Fällen entwickeln muss. Am Anfang nimmt einen alles wahnsinnig mit und man findet alles unheimlich schlimm, was man in den Akten liest. Also mir ging es zumindest so. Und gerade im Sexualstrafrecht oder im Missbrauchsverfahren noch viel mehr, wenn man Kinder vor Gericht vernehmen muss, die sich winden und das alles nochmal durchleben müssen. Das sieht unser Rechtssystem ja leider so vor. Deswegen sind solche Entwicklungen wie die Videovernehmung zu meiner Überzeugung sehr, sehr, sehr wichtig. Aber wenn man in früheren Zeiten musste man immer die Kinder vor Gericht nochmal vernehmen, wenn es denn nicht zu einem Geständnis kam, was in diesen Fällen auch nicht allzu oft ist. Und dann muss man schon, ich glaube, einfach mit sich selbst im Reinen sein, dass man sagt, das hat nichts mit mir zu tun, sondern ich mache das hier als in meiner Funktion und davon nehme ich auch nichts mit nach Hause. Das meine ich mit Standfestigkeit.
Und letztlich ist ja auch die objektive und auch da neutrale Herangehensweise Absolut. Auch eine Frage des Opferschutzes. Denn wenn jetzt irgendwie alle vor Empathie zerfließen, ist das ja für die Sachaufklärung, um die es eigentlich geht, auch nicht wirklich förderlich.
Absolut. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass eine Nebenklagevertreterin während eines Plädoyers mal angefangen hat zu weinen. Und ich dachte, mein Gott, wie unprofessionell. Es darf nicht passieren.
Ja. Wie schafft man das denn überhaupt in diesem Job nicht an jeder Ecke, wenn man durch Berlin geht, Straftaten zu sehen? Oder kann man verhindern, dass sich das Weltbild verändert und der Blick auf die Leute?
Also das muss ich zugeben, ist ein Gedanke, der mir ziemlich fern liegt. Nun bin ich sowieso ein relativ angstfreier Mensch. Aber ich glaube, dass Straftaten, Kriminalität schlichtweg zu einer Gesellschaft dazugehören. Wir werden immer Menschen haben, die vom rechten Weg abkommen. Dem Einhalt zu gebieten, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es aber auch, und das habe ich immer gerade im Sexualstrafrecht sehr, sehr ernst genommen, Leute vor falscher Strafverfolgung zu schützen. Und ich habe diese Angst vor Kriminalität nie gehabt und habe die auch nach 33 Jahren Staatsanwaltschaft nicht.
Wir knüpfen deine Biografie jetzt nochmal ein bisschen beim Strafprozessual von hinten auf. Jetzt zum Schluss bist du in der Hauptabteilung Vollstreckung gelandet und bringst also die Leute jetzt für ihre Verurteilungen hinter Gitter oder treibst die Geldstrafen ein etc. Davor gab es eine Phase, die quasi chronologisch noch später angesiedelt ist. Du warst Leiterin der Gnadenstelle bei der Senatsverwaltung für 6 Jahre. Was macht man da und warum und ist das nicht kontraproduktiv? Wir rackern uns hier einen ab, um die Leute ihren gerechten Strafen zuzuführen und dann kommt die Gnadenstelle und sagt, alles nicht so schlimm, Eiteitei.
Genau das tut die Gnadenstelle ja nicht. Ach. Das ist ein ganz falsches Bild, was von der Gnadenstelle vorherrscht. Auch ich hatte das, bevor ich dahin wechselte. Wenn man in die Gnadenstelle geht, begibt man sich in der Tat an das Ende der Kette. Alle Messen sind gesungen, alle Rechtsmittel sind gelaufen. Es gibt nichts, was man noch tun kann. Dann kommen Gnadenanträge. Und in der Tat kann theoretisch die Gnade alles. Ich habe in meinen Vorträgen, die ich über das Gnadenrecht gehalten habe, immer so begonnen, dass ich gesagt habe, kennen Sie die Automarke Skoda? Wart mal mit dem Slogan, kennen Sie das gute Gefühl, unterschätzt zu werden? Und genau dieser Slogan, den könnte man auch über die Gnade setzen. Und die Gnade kann letztendlich alles. Was sie nicht kann, ist Urteile ändern in Entscheidungen, die ausgesprochen worden sind und rechtskräftig sind, abändern. Sie kann aber in die Rechtsfolgen eingreifen. Und sie kann zum Beispiel Strafen zur Bewährung aussetzen, über die gesetzlichen 2 Jahre hinaus, weiß kein Mensch. Sie kann in Geldstrafen Tagessatzhöhen mindern. Sie kann auch Geldstrafen Stunden und ein Jahr lang gucken, wenn die sich straffrei führen, dass man die dann erlässt.
Aber warum sollte man das denn tun?
Das gibt durchaus Gnadengründe, die natürlich nirgendwo normiert sind, sondern es ist in der Tat, ich sag mal, die menschliche Komponente, die dabei eine Rolle spielt. Allerdings machen wir uns nichts vor. Ich muss jetzt ganz grundsätzlich mal zur Ehrenrettung der Gnadenstelle und zur Begegnung der Angst davor sagen, dass maximal 2% der Gnadenanträge, die Freiheitsstrafen betreffen, erfolgreich sind. Es gibt im Jahr zwischen, na, ich sag mal, 800 und 1000 Gnadenanträge. Davon betreffen Freiheitsstrafen vielleicht 100. Und davon 2% sind erfolgreich. Und erfolgreich, ich will mal ein Beispiel nennen, dass man sich mal klar macht, was passieren muss. Wir hatten zum Beispiel eine Mörderin, die ihre Kinder umgebracht hat. Ganz furchtbar, ein ganz furchtbarer Fall. Und die war sehr, sehr krank. Und wir haben sie gnadenweise dann ins Hospiz überführt. Das ist ein menschlicher Faktor, der, finde ich, auch jedem noch so schlimmen Straftäter zusteht. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Gnadenanträge, die abschlägig beschieden werden. Und das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, ist hier im Rückblick auch auf meine Zeit in der Gnadenstelle zu sagen, auch da bleibt man im Grunde seines Herzens Staatsanwalt. Das ist übrigens etwas, was ich bei der Abordnung an die Senatsverwaltung immer festgestellt habe. Die Leute, die diese Abordnung zur Senatsverwaltung wahrnehmen, bleiben Staatsanwälte und sie wirken auch im Sinne der Behörde im Ministerium. Das sollte man nie vergessen. Und gerade bei der Gnadenstelle ist es wichtig, dass da Staatsanwälte sitzen. Im Augenblick ist sie bestückt aus Richtern und einer Staatsanwältin, soweit ich weiß. Natürlich begeben wir uns als Staatsanwälte ans Ende der Kette. Aber wir haben natürlich auch einen Blick darauf, dass die Kollegen, wie wir es selbst zuvor gemacht haben, sehr kämpfen für hohe Strafen in der Hauptverhandlung. Und natürlich wischt man das dann nicht leichtfertig wieder weg und sagt, der kriegt jetzt Gnade. So ist es bei weitem nicht. Sondern man guckt sich das ganz genau an. Es gibt einen Gnadenausschuss. Ich glaube, das wissen auch sehr, sehr wenig Leute. Der Gnadenausschuss ist ein Gremium, was vom Abgeordnetenhaus des Landes Berlin zu Beginn jeder Legislaturperiode gewählt wird. Jede Partei ist da mit einem Vertreter besetzt. Das sind Leute, die nicht unbedingt Abgeordnete sind, sondern wählbar sein müssen zum Abgeordnetenhaus. Und dieser Gnadenausschuss tagt alle 2 Monate unter Vorsitz des Staatssekretärs. Und für diesen Gnadenausschuss bereiten wir dann bei Freiheitsstrafen, die das Maß von 3 Jahren überschreiten, ein sogenanntes Votum vor, tragen das dann vor in dieser Sitzung. Und dann entscheidet der Gnadenausschuss, ob sie uns folgen oder eben nicht.
Wenn das tatsächlich, also wir stellen es ja gerade fest, so wenig bekannt ist über die Arbeit der Gnadenstelle, wie schätzt du denn die Kommunikation in dieser ganzen Behördenstruktur mit Senatsverwaltung, mit Gnadenstelle, Generalstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft ein? Weiß da jeder von dem anderen, was er tut?
Ich glaube, da hast du einen ganz wunden Punkt getroffen. Das war genau meine Wahrnehmung, als ich wechselte. Ich bin ja sehr spät erst gewechselt. Also für die Karriere war es letztendlich zu spät. Für mich persönlich war es Gold wert. Die Kommunikation innerhalb der Behörden, funktioniert sie außerhalb mit den anderen Behörden, ist sie zu meiner Überzeugung viel zu schlecht. Ich kann mal ein Beispiel sagen, als ich die Gnadenstelle übernahm, hieß es immer, wir erreichen im Vollstreckungsbereich der Staatsanwaltschaft niemanden. die gehen hier ans Telefon. Das ist ausgesprochen nervig. Was habe ich getan? Ich habe mit dem Hauptabteilungsleiter der Vollstreckung damals gesprochen, habe gesagt, kannst du mir mal 3 von deinen Rechtspflegern schicken? Die hospitieren hier bei uns und dann kriegen wir das hin. Und genauso haben wir das gemacht. Ich hatte 3 Rechtspflegerinnen, die jeweils, war da 3 Tage, ich weiß nicht mehr genau, in der Gnadenstelle hospitiert haben. Wir haben ihnen unsere Arbeit nahegebracht und haben ihnen klargemacht, was wir brauchen, was wir von ihnen brauchen, wie wichtig das ist, Ansprechpartner zu haben, weil es immer eilige Entscheidungen sind. Und die 3 Kolleginnen sind dann zurückgegangen und waren fortan unsere Ansprechpartner von der Gnadenstelle im Vollstreckungsbereich, haben dann die Sachen weitergeleitet und dergleichen. Es klappte wunderbar. Ich habe mein Gnadenteam zusammengenommen und wir haben sämtliche JVA besucht und haben uns vorgestellt und haben den Leuten das Gnadenverfahren näher gebracht, wo man teilweise natürlich auf gewisses Augenbrauen hochziehen traf. Nichtsdestotrotz haben wir ihnen klargemacht, dass man, wenn die Leute Gnadenanträge stellen, es ganz, ganz hilfreich ist, vielleicht vorher mal mit uns zu sprechen, um keine falschen Hoffnungen in den Gefangenen zu wecken und vielleicht mal zum Telefonhörer zu greifen und zu sagen, hat das Aussicht auf Erfolg? Wir sagen eher nein, dann lass das halt. Also das sind gewisse Dinge, die einer Kommunikation untereinander geschuldet sind, die Dinge voranbringen. Und das läuft sehr schlecht. Ich finde ja insgesamt, dass das sehr schlecht läuft. Man sieht es ja jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht, mit dem Landgericht, die Staatsanwaltschaft, die Generalstaatsanwaltschaft. Jede Behörde sieht sich und sie muss seine Stellen besetzen. Und dass wir alle, egal wo wir sind, ob wir Rechtspfleger sind, Staatsanwälte, Vorsitzende, Richter am Landgericht, wir dienen alle der Justiz und wir dienen alle der guten und gemeinsamen Sache. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, nicht nur bis zu den Grenzen der eigenen Behörde zu gucken.
Wie hat sich denn unsere Behörde, jetzt bleiben wir doch nochmal in den Grenzen unserer Behörde, jetzt geändert in den letzten 33 Jahren? Erkennst du noch was wieder vom 2. November 92?
Oh ja. Das Gebäude.
Immerhin.
Ich glaube, der Zustand mancher Teeküchen ist seitdem nicht geändert worden.
Könnte sein, ja.
Was sich total geändert hat, ich habe angefangen zu einer Zeit, wo man in der Kantine noch bedient wurde. Ansonsten, ich habe hier angefangen und habe als eine der ersten den eigenen Computer hier mit ins Büro gebracht und habe meine Anklagen auf dem Computer geschrieben und die dann in die Kanzlei gebracht, wo sie nochmal abgeschrieben wurden, weil man die Vorlagen ja nicht hatte und die ganz anders aussahen, als sie auszusehen haben. Das hat sich geändert. Wir haben ja dann doch irgendwann Computer gekriegt und ich muss zugeben, ich kann mir heute eine Arbeit ohne Meister und Sam schlicht und ergreifend nicht mehr vorstellen.
Ich kann mich auch noch erinnern, als ich 2004 angefangen habe, wurde mir ganz stolz verkündet, wir haben jetzt Computervollausstattung. Das bedeutet, dass 80% der Arbeitsplätze mit Computern ausgestattet seien, wo ich mich dann auch schon wieder gefragt habe, was denn darin ist Vollausstattung. Aber inzwischen haben wir ja alle Computer, ja. Haben auch unsere Homeoffice-Laptops und ja, so weiter.
Ja, aber ich meine, es ist natürlich ein harter Weg. Wir haben, als ich anfing, war es üblich, dass die meisten Kollegen ihre Anklagen entweder diktierten, wenn sie schon technisch ein wenig versierter waren, die meisten schrieben sie mit der Hand. Kann man sich heute überhaupt mehr vorstellen. Und ich meine, das ist allerdings, wenn ich das sagen darf, auch eine Ausstattung, wo ich denke, da hinken wir so hinterher. Also wenn ich sehe heute so Sprachprogramme, die ich in der Vergewaltigungsabteilung seinerzeit schon genutzt habe, jetzt werden sie nicht mehr bespielt und ist eine Sache, die wahnsinnig hilfreich ist zum Beispiel. Die elektronische Akte, ich glaube, ich habe immer prophezeit, ich werde sie nicht mehr erleben, jetzt habe ich es gerade geschafft.
Haarscharf.
Und es ist problematisch. Ich denke mal, darüber machst du nochmal einen eigenen Podcast. Da will ich mich jetzt nicht so äußern.
Und das unabhängig sozusagen von den Rahmenbedingungen. Und also du hast ja eindrucksvoll erzählt, wie dein erster Aufschlag beim Gegenzeichner war. Hat sich der Ton innerhalb der Kollegen im Rahmen der Gegenzeichnung seitdem verändert?
Das will ich schwer hoffen. Ich war danach nie wieder in der Gegenzeichnung.
Aber hast du ihn gezeichnet?
Aber ja, habe ich auch gemacht. Ja, natürlich hat sich das geändert. Gar keine Frage. Und ich glaube allerdings, dass so gewisse Dinge eigentlich immer bleiben. Ich glaube, dass, ja, wenn ich jetzt ein bisschen böse bin, würde ich sagen, dass immer dieselben Leute Karriere machen. Nicht die Unbequemen, sondern eher die Bequemen. Das ist etwas. Aber ich denke heute, das ist rein menschlich. Das wird man überall woanders auch haben. Ansonsten ist der Beruf des Staatsanwalts eigentlich immer noch derselbe. Und er sollte es auch bleiben, finde ich. mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet. Ja, die werden wünschenswert in vieler Hinsicht, dass sie noch verbessert werden, und uns wird auch die elektronische Akte weiterbringen, gar keine Frage. Aber die Komponente, dass wir in den Gerichtssaal gehen und die Verhandlungen live machen, Menschen in Ausnahmesituationen vorfinden, das tun wir in jeder Hauptverhandlung. Der Angeklagte ist eine Ausnahmesituation, das Opfer ist eine Ausnahmesituation, im Zweifel die Zeugen auch. Das müssen wir im Blick behalten, das geht nur, wenn wir gute Leute haben, die vor Ort ernsthaft und bewusst wirken. Und das gilt für die Staatsanwaltschaft genauso wie für die Richterschaft. Für die Anwaltschaft auch, aber da würde man sich das oft wünschen. Aber in aller Regel, auch das sind vernünftige Kollegen. Nicht alle, aber gut.
Gibt es jetzt nach all den Jahren etwas, was du den jungen Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg mitgeben würdest, was man so berücksichtigen sollte, wo man resilient sein sollte?
Also erstmal freue ich mich, dass so viele junge Kollegen jetzt offensichtlich den Weg in die Staatsanwaltschaft finden. Auch da nochmal an den Anfang zurück, sollte man nicht unbedingt nur auf die Noten gucken, weil ich glaube, dass gerade als Staatsanwalt, auch als Richter, man nicht unbedingt der bessere Richter oder Staatsanwalt ist, wenn man Bombennoten hat, sondern es zählen menschliche Qualitäten. Jede große Firma leistet sich ein Assessment Center, nur die Justiz stellt nach Noten ein. Ich habe das nie verstanden. Ein Rat an die jungen Leute im Rückblick von mir wäre, seht zu, dass ihr alle 5 Jahre das Arbeitsgebiet wechselt.
Aber hast du das selber nicht gemacht?
Nein, das ist genau das, aber deswegen darf ich das jetzt auch zurückgeben. Man neigt sehr dazu, sich in Komfortzonen einzurichten. Und das ist trügerisch, weil Komfortzonen schmeicheln einem, sie lähmen aber auch. Und ich glaube, dass je länger man in einem Arbeitsgebiet ist, sich immer weniger zutraut. Und wir Juristen sind grundsätzlich mal für alles ausgebildet, und ich würde den jungen Leuten mit auf den Weg geben wollen, hab keine Angst vor neuen Aufgaben, neue Herausforderungen. Die Verwendungsbreite wird größer und das gesamte Berufsleben wird deutlich spannender. Und von daher, ich habe es ein bisschen bereut, dass ich nur in Anführungsstrichen 4 Stationen gemacht habe oder 5 jetzt in den letzten 2 Jahren in der Vollstreckung. Nochmal das Ende der Kette im Übrigen, was ich noch nicht gesagt habe. Da habe ich einige Leute wieder getroffen, die ich während meiner Sexualstrafrechtszeit in die Sicherungsverwahrung gebracht habe, die bis heute sitzen. Man trifft sich halt immer zwei. Ja, man trifft sich immer zweimal im Leben, auch in den Anhörungsterminen. Also von daher, das fand ich ausgesprochen spannend jetzt an der Tätigkeit da. Also von daher, keine Angst vor gar nichts. Seht zu, dass ihr euer Berufsleben spannend gestaltet. Und das geht mit regelmäßigen Wechseln besser.
Sagt die Frau, die jetzt nach 33 Dienstjahren in die ganz lange Komfortzone des Ruhestands gleiten wird und dort alle 5 Jahre die Komfortzone wechselt. Wir werden es erleben. Alles Gute für deine Zukunft. Vielen Dank für die 33 Jahre hier. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir ein Fest.
Ich danke dir, lieber Sebastian.
Die Prozessbeteiligten, bitte.